Gut, dann herzlich willkommen zurück zu Tagesordnung Nummer 6. Letzter Tagesordnungspunkt für heute, unserer 52. FA-FB-Sitzung. Also Vorbereitung für die Sitzung am 6. Juli. Wir haben ja ein bisschen Glück gehabt, dass wir letzte Woche die Papiere dann doch noch bekommen haben mit der normalen Frist. Wir sind jetzt relativ früh dran gewesen mit der Vorbereitungssitzung. Nichtsdestotrotz ist der exzellente Mitarbeiter schafft eigentlich bis Freitag, das alles entsprechend für uns zusammenzufassen. Das heißt, wir können auch nicht alle Themen einmal durchgehen. Die einzige Unterlage, die uns fehlte, war Cashflow-Präsentation von UCAP. Das ist aber so ein bisschen das Add-on zur Arbeitsunterlage 4. Also insofern ist das ohnehin nicht so relevant, glaube ich, für unsere Vordiskussion. Und vielleicht haben wir auf dem Schwerpunkt jetzt auch ein paar Dinge, wo wir mehr oder weniger drüber diskutieren können, weil wir ein paar Themen, wo wir heute schon an anderer Stelle gestürzt haben, beziehungsweise welchen der aktuelle schon was dazu auch sagen können. Ansonsten, ja, würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir chronologisch durchgehen. Ich mache jetzt hier vorne einfach mal den Folienmaster und scroll einfach mal so weiter. Ihr müsst mir dann im Zweifel nochmal Stopp sagen, wenn ihr irgendwas Bestimmtes nochmal sehen wollt, wo wir jetzt hier groß irgendwie was umbauen, aber es wird jetzt das Einfachste sein. Und ja, das erste Projekt, gehen wir es chronologisch durch, wäre das heißt. Ja, da kannst du gleich wieder.
Gut, dann fasse ich mal kurz zusammen, was da in den ASAF-Papieren steht und von euch im ASAF verlangt wird. Und dann könnt ihr ja sagen, ob ihr da irgendwas euch an neuen Gedanken dazu habt. Ja, muss ich mal kurz ausholen. Also das FEIS-Projekt, sprich Eigenkapitalabgrenzung, IAS-32-Änderung, ist ja nun vorn halt, sagen wir mal so. Ja, und wir haben, der letzte größere Schritt war ja der Exposure Draft 2023. Dann haben wir das damals ausführlich kommentiert und diskutiert. Die Arbeitsgruppe hat mitgewirkt und wir waren, ich sag mal, relativ kritisch. Und jetzt dauern die Re-Deliberations schon über 2 Jahre. Ich habe mich hier übrigens verschrieben. Da steht was von 3 Jahren. So schlimm ist es noch nicht. Könnte es aber noch werden. Und naja, jetzt ist die Schwierigkeit, jetzt wurde im März letztes Jahr, wurdet ihr in ASAF schon mal mit so einem Themenausschnitt behelligt. Und jetzt kommt wieder so ein Themenausschnitt. Also der ISB diskutiert auch nicht so monatsweise, sondern wir sind mal eine Phase, dann diskutieren die, dann ist wieder ein bisschen Ruhe. Und jetzt gibt's so erste Ideen. In dem Fall geht's jetzt um Verpflichtung auf dem Rückkauf eigener Instrumente und zur Darstellung. Da werden so ein paar Nachbesserungen diskutiert. Also der ISB ist dabei, darüber nachzudenken und hat jetzt das Bedürfnis, ASAF auch schon mal zu fragen. Ja, und da muss ich sagen, ich mache es auch kurz, persönliche Gedanken dazu. Es ist schwer, das zu beurteilen. Also erstmal muss man die ganze Diskussion dahinter ja auch mitkriegen. Das haben wir in der Runde nicht gemacht. Das ist auch klar. Wir im Fachausschuss beschäftigen uns, wenn es wieder konkreter wird. Ich persönlich aber auch nicht. Und deswegen kann man das kann man kaum würdigen. Das ist immer die Herausforderung. Wenn also so 3 Jahre Re-Deliberations, 20 Vorschläge, dann werden 3 Punkte rausgegriffen und dann jetzt vorgelegt. Deswegen ist so ein bisschen, weiß nicht, schwierig, aber das ist zumindest das, was jetzt da für die ASAF-Sitzung vorgeschlagen bzw. erbeten wird. Und ja, ich habe es eben schon angedeutet, also wir haben hier in dem Kreis und auch anderweitig bei uns im DSC in keinem Gremium das Thema jetzt in den 2,5 Jahren behandelt. Insofern haben wir da jetzt praktisch keinen Input, keinen neuen Input. Ja, Sven, so ein bisschen die Frage, was du damit anfangen kannst, oder bleibt es halt so stehen, wie es ist.
So, ich muss zumindest noch mal kurz die Verlage mitzählen. Muss sagen, es war irgendwas Besonderes, wo man mal drauf gucken soll.
Nee, habe ich nicht. Da sind halt Detail über Detail.
Das
Also man, ja, vielleicht, das, du hast gerade aufgeschlagen, man sieht ja, da ist die Liste von Punkten und da sind dann irgendwie 5 sind schon abgehakt, 2 noch nicht, aber die 5 sind auch nicht zu Ende diskutiert. Also das ist auch nicht so leicht zu durchblicken. Also man kann da nicht, am Anfang hatten die mal einen schönen Projektplan, in welchem Monat welches Thema abgearbeitet wird. Dann wird der dreimal über den Haufen geworfen. Der ist ja jetzt auch nicht derselbe wie vor einem Jahr und schon gar nicht wie vor 2 Jahren am Ende der Kommentierungsperiode. Insofern Tracking auch schwierig.
Nein, ich denke, dass man, das ist jetzt halt so vom Ziel, ne? Das ist jetzt wieder ein Agenda-Punkt, wo wir nur eine Präsentation haben und keine Rosa. Das heißt, das, was man jetzt im Vorfeld nochmal als Recap machen kann, ist sich natürlich tatsächlich nur an der Präsentation. Ne? Du hast gerade nochmal, deswegen habe ich mir jetzt hier nochmal diese Liberation nochmal angeguckt. Was davon jetzt eigentlich so aktuell besonders virulent ist. Also ich kann mich natürlich erinnern, wir hatten ja, also wir und auch bei Asaf schon mal eine längere Diskussion natürlich zu diesem Effects of Law and Regulations Thema. Und diese tolle Diskussion mit auch irgendwelchen vertraglichen Texten, was anderes, eine andere Verbindlichkeitsart haben als ein gesetzlicher Text. Da gab es ja sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, einige machten da einen Unterschied aus. Mein persönliches Empfinden war da eher, naja, also das ist irgendein enforcebares Right oder Obligation. Und ob das nun originär aus dem Gesetz oder aus dem Vertrag, ich weiß nicht, ob das dann ökonomisch wirklich einen Unterschied macht. Aber das daran, glaube ich, können wir uns noch gut erinnern. Das war einer der Sachen, die letztes Jahr gewesen sein, dass der mal hochkam.
Ja, ein Punkt war doch da auch dann die Bewertung durch die PFL. Also, dass man dann das ansetzt sozusagen, wenn ich die Produktion habe und dann durch die PNL-Folge bewerte, was überhaupt keinen Sinn macht, weil dann das eigentlich bei der Transaktion ja eine Eigenkapitaltransaktion ist. Also da kann ich mich noch dran erinnern.
Bei den Initialen bleibe ich jetzt. Nach der Sinnhaftigkeit drin sicher auch bei den Rückkaufverpflichtungen für eigene Aktien aus Sharebuybacks und so weiter eigentlich anschließen.
Also mein Kerngedanke ist natürlich, da wir, wie ich ja sagte, keine Folgediskussion bisher erwarten hatten, gibt es jetzt auch keine neueren Erkenntnisse, die wir irgendwie bei ASAF abliefern können. Das Einzige, und das liegt ja nahe, der Verweis auf unsere frühere Stellungnahme. Da gibt es natürlich irgendwo die halbe Seite zu diesem Teilaspekt, aber mehr kann man da jetzt wahrscheinlich nicht anbieten. Zumindest bei diesem Thema nicht. Ich weiß ja nicht, wie es bei den anderen aussieht.
Sollen das fertig sein? Projektplan des ISB?
2027. Das ist ein langes Jahr.
Wir haben vorhin gelernt.
Da steht nicht mal ein Quartal dabei.
Gut, also wir haben ja jetzt sind ja im Prinzip zwei Sachen konkret in der Sitzung jetzt nochmal eine Diskussion. Das sind diese Presentation Approaches. Und das mit der besser mit der Affluenza-Regulation umbauen. Ja, also ich meine, ich würde das auch gerne mit zu sagen, okay, ich helfe mal meine Privatmeinung, das ist auch gut. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch überlegt gerade, wann ist denn das Ziel ist. Ja, ne, das ist irgendwie nicht. Du hast ja uns hier beschäftigt und das ist natürlich immer nochmal ganz interessant zu gucken. Kriegen wir aus anderen Ländern da noch irgendwelche Warum anmerken, dass ihn? Sonst, wenn er jetzt keiner Blutdruck hat, ist das auch eine Aussage. Gibt ja jemand hinten geschrieben?
Da muss man das dann drüber anmelden.
Bitte? Also, diese, also bei diesem Presentation, ich bin ja da manchmal so, ich bin ja immer sehr skeptisch, inwieweit uns das überhaupt noch fordert wird. Also, wir haben ja nun schon, keine Ahnung, wir sind 10 Jahre oder noch mehr, diese Mutterschutze, die Technologie macht das halt Sinn oder nicht. Wir haben die erste um die Ecke mit dieser, Dateiungsidee zum Beispiel, da könnte jetzt, wenn jetzt gehässig wäre, könntest du dann wieder sagen, ja, wenn ich da jetzt eine tolle Taxonomie hätte und irgendeinem Tag funktioniert mit Reporting, dann würde diese ganze Diskussion in sich zusammenfallen, weil wenn die nur genug sozusagen Leinheiten für verschiedene, sagen wir mal, Ideen von Equity hätte, dann könnte sich ja jeder so seinen eigenen Schritt drauf basteln, ja, und das machen. Und in dieser Red Dev, also ich meine, wir müssen halt mal gucken, wo wir, ob wir am Ende des Tages wieder bei unserem alten Problem landen mit dieser Bewertung von den Futterbildern, finde ich. Und der PNL-Punkt ist auch nochmal ganz, ich habe jetzt, aber der ist glaube ich hier jetzt gar nicht drin gewesen, ne?
Aber ist denn überhaupt nicht Teil der Diskussion, dass man ins Eigenkapital hinein bewerten kann? Ich habe das vor einiger Zeit schon als quasi abgehakt gespeichert.
Bestätigen Sie meist auf uns hier nochmal immer durchgeflippt. Wir sagen weiter, P&L ist gerechtfertigt, ist kein Widerspruch mit etwas sehen, das begründen Sie auch nochmal. Als das sehe ich damit woanders.
Ja, useful wäre im Eigenkapital interessant.
Ja.
Konzeptionell, man sagen, das Rahmenkonzept gibt es als Verbindlichkeit her. Okay. Weil wir auch das Interpretations Committee ja seinerzeit gesagt haben, man kann das nicht mal an zwei Arten lesen, aber diese unterschiedlichen Lesarten sind jetzt aufgelöst.
Ja, das Problem ist ja, ich glaube, das hat man ja damals diskutiert, wenn ich nur auf die Verbindlichkeit schaue, dann komme ich in diese Story-Logik und dann muss ich es auch so bewerten. Wenn ich aber die Transaktion als Ganze betrachte, ja, ich habe eine Put-Option auf eine künftige Eigenkapitaltransaktion und wenn die sozusagen vollzogen wird, wird es immer eine ergebnisneutrale Transaktion sein, dann kann ich zwischendurch, mache dann eine Bewertung über die P&L einfach keinen Sinn. Also wenn ich die ganze Transaktion anschaue, dann ist das meines Erachtens nicht richtig. Wenn ich aber das so scheibchenweise mache und sage, ja, ich habe da eine Liability, die muss ich halt bewerten, dann brauche ich da schon hin, aber das wird denen ja nicht gerecht.
Ich sehe das genauso. Aber das scheint mit der Meinung.
Das ich bin wirklich. Habe ich verloren, ja.
So, was bei den Retromotoren war, das ist dieses Diskontinuierungsthema. Ne? Das ist natürlich noch so ein da haben wir, glaube ich, wieder das Thema mit dem, okay, alles, was dann im Prinzip jederzeit ausübbar wäre, heißt dann eben wird gar nichts konfiguriert, weil er ja jederzeit ausübbar.
Das ist der nächste Diskont hier.
Gut, aber also das, was wir im Moment erstmal so stehen, müssen wir vielleicht erst wieder warm mit dem Thema.
Also eine amerikanische Option würden Sie dann gar nicht diskutieren, weil Sie sagen, ich kann sie auch heute aus.
Genau.
Hat die Rival aber nicht machen, dann würde ich dann Hartungs wieder
gehen. Naja, aber deswegen sind wir ja bei, das ist genau. Naja,
das ist ja die Martin-Pause, das ist ja auch nicht so beliebt, dass man das überall wird.
Beim Liquidity Runner wird es aber auch wieder in
den Ja, klar. Aber dann ist es dein Erwartungswert, der sich einfach nach vorne zieht, ja. Weil sonst willst du ja nicht als die Fonds sagen. Ich mache so, als würde sie morgen ausgeübt werden, deswegen gibt es kein Diskontierungseffekt.
Könnte sich schon wieder einen KI-Token für das Diskontieren?
Ja. Oder mein Excel, ja. Schon.
Aber wenn ich das so sehen würde, dann würde ich doch, dann macht es ja doch irgendwie ganz Sinn, welche Wertänderungen mit Elks bewerten, weil ich, wenn ich diese immer dann bei der Ausübung es automatisch ins Eigenkapital hätte, also wenn diese Kanzlerin geht, weil ich jeden Tag ausübe, dann hätte ich ja sogar an einem Tag eine andere Bewertung und am nächsten Tag eine andere mit weg. Also, dann hätte ich faktisch eine Eigenkapitaltransaktion durch die PNL gezogen. Weil ich jede Wertänderung vorher durch die, PNL ziehen und dann ja zum Fair Value einfach gegen das Eigenkapital. Dann zu sagen, das verstößt nicht gegen IFRS 10, das verstehe ich dann überhaupt nicht mehr.
Das ist auch kein Fair Value, mit dem ich diskutiere.
Ja. Damit wieder nicht mehr in Line mit IFRS 9.
Genau.
Das ist wieder ein
Fehler,
wenn Sie lange
machen, dann wollen Sie auch
das Herz.
Ja, das ist ja jetzt genau das, was hier auch nochmal zusammengefasst wird. Das geht. Er wird hier in meinem Jahr schenken, aber wäre gut, ne? Na, mal gucken, was wir da machen. Die kommen halt aus der Simplification her. Das sind hier nur noch ein paar Punkte, die muss quasi eine europäische Option interpretieren, das ist ja die Problem und Ärger. Das kann man zum Beispiel. Okay, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Und bin jetzt auch mal gespannt, wie das Thema überhaupt wieder so ein bisschen Traktion bekommt. Also wir sind ja jetzt von dem Ding, der sechste Fund ist ja auch noch nicht angedacht, aber mal Kritik. Was alle Leute haben gedacht, ich wäre frustriert, das ist da vorher auch noch mal ein bisschen schauen, was sie da haben. Dann gehen wir mal zurück.
Ich habe auch große Chancen, die ins gleiche Schicksal
bringen. Ja.
CGI und Business Combinations und da kann man von vorne zu allein muss das Ding.
So. Nächstes Thema ist Intangibles. Das hat ganz der Rasi Erika jetzt mal vorbereitet.
Genau. Hintergrund ist Forschungsprojekt in der Assets von ISB. Da gab es ja ursprünglich die initialen Arbeitspreise, einfach dieses Projekt jetzt erstmal festzulegen und zu schauen, was gebraucht wird, was die Adressatenbedürfnisse sind und genau, wie das dann auch weitergehen soll, auch mit ISB 38. Da wurde der ASAP auch schon ein paar Mal mit eingezogen. Aktuell sind jetzt eben die Fragen, wie das gerade weitergeht mit der Projektausrichtung. Also da gibt es da wurden verschiedene Teile eben vorgestellt. Und da soll der ISV dazu gefragt werden, wie es weitergeht. Und das sind eben auch die Fragen, die eben davor am ASAF abgesprochen werden sollen. Die zwei Fragen, die da gestellt werden, ist einmal, welchen Rat geben Sie unter Berücksichtigung der Ergebnisse zu den Adressatenbedürfnissen, unter der vorläufigen Einschätzung des Mitarbeiterstabs zu den Implikationen für die Projektausrichtung hinsichtlich der weiteren Projektausrichtung? Fehlt in der Analyse, und zweitens fehlt in der Analyse des Mitarbeiterstabs etwas, das der IASB Ihrer Meinung nach berücksichtigen sollte? Genau, im Hintergrund ist, dass der Mitarbeiterstab zu den Adressatenbedürfnissen verschiedene Quellen gefragt hat. Einerseits gab es eine Desktop-Recherche mit verschiedenen Sektoren, die relativ wichtig sind, was immaterielle Werte angeht, also Gesundheitswesen, Technology, Güter, Kommunikation und Industrie. Dann wurden noch vertiefende Gespräche mit Analysten geführt zur aktuellen Informationsnutzung und was eben die User da Wert haben wollten und das eben auch also mit Aktienanalysten, aber auch mit Kreditgebern und Kreditanalysten. Und dann wurden noch die Rückmeldungen unter anderem vom ASAP sich angeschaut und dementsprechend für die verschiedenen Projektteile geschaut, wie es da weitergehen soll. Das ist relativ genau auf den Folien jeweils aufgezeigt, was eben das Feedback war und was als wichtig und was als nicht wichtig eingeschätzt wird. Genau, und dann dementsprechend wurde dann identifiziert, dass ein paar Sachen weiter fortgesetzt werden sollten, wie geplant. Ein paar Sachen wurden nach hinten verschoben. Ein paar Sachen bleiben auch außerhalb des Arbeitsbereichs, beziehungsweise werden noch stärker außerhalb des Arbeitsbereichs gesetzt. Genau. Also zunächst zur Fortsetzung wie geplant werden. Ab Folie 48 ist das auch relativ gut zusammengefasst. Der Arbeitsbereich zu möglichen Änderungen der Definition und Ansatzkriterien anhand von Anwendungsbeispielen von Testcases soll weiterhin fortgesetzt werden zunächst. Die Idee ist, dass dann erstmal die Definition und Ansatzkriterien verarbeitet wird und dementsprechend danach die späteren Arbeitsbereiche wie Bilanzierung, umfassende Angabenpflichten und Überprüfung der Ansatzanforderungen dann später gemacht werden und dann eben da auch die Definition und Ansatzkriterien zurückgegriffen werden kann. Genau, soweit dazu. Ich weiß nicht, wie tief ich jetzt hier in dem Fall gehen soll, ob es da irgendwie schon Meinungen dazu gibt. Ich fand es spannend, dass gerade dieser Teil von den Teil von den Angabenpflichten eben nach hinten ein bisschen verschoben wurde, obwohl das von den Nutzern eben als sehr wichtig und als sehr starker Bedarf identifiziert wurde, weil es trotzdem eben nach hinten verschoben werden soll. Und dann weiß ich auch nicht, wie gut diese Test Cases da jetzt sozusagen Abhilfe schaffen für diesen Investitionszwecken gehaltenen immateriellen Vermögens. Aber das sind so die Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind.
Meine Frage, also wenn man da jetzt Analysten gefragt hat, haben die wirklich gesagt, sozusagen, sie würden über eine breitere Definition auch wirklich den Ansatz anzweigen?
Genau, also ich glaube,
ja.
Zur Definition,
ich denke, ich
schaue noch
mal ganz kurz. Also der Hintergrund, was mich ja immer wundert, ist, jeder rechnet irgendwie Abschreibung raus. Ja, wir machen es ja jeder PPA, decken wir Intangibles aus. Das Erste, was gemacht wird, ist bei Ergebnisgröße die PPA-Abschreibung auszurechnen und auch das zu gucken, weil das muss ja dann alles irgendwie bereinigt werden. Jetzt würden wir da genauso anfangen, ja, dann irgendwie wieder mehr zu aktivieren, wenn wir die Definition breiter machen, was dann in der Nutzung dazu führt, dass wahrscheinlich noch mehr rausgerechnet wird, was man vorher eigentlich wieder aktiviert hat. Deswegen, und das ist ja flächendeckend so. Also das machen ja nicht nur einzelne Unternehmen, also diese, ich glaube, also PPA rausrechnen aus der Besteuerungskennzahl macht wahrscheinlich mittlerweile etwas wieder.
Ratingagenturen machen, ja. Analysten, Bankenaufsicht rechnet sowieso alles raus und zieht es vom Eigenkapital ab. Ja. Nicht alle raus, würde ich sagen. Also es reinrechnet, wüsste ich nicht.
Aber dann bräuchte man ja, also wenn das jetzt das User-Feedback ist, ehrlicherweise haben wir gar keine Diskussion, ob ich da jetzt irgendwelche Dinge zusätzlich aktiviere.
Ja, nochmal so auf die, also sind ja nicht nur Analysten, die Jahresabschlüsse, gut, sind wahrscheinlich die, die am häufigsten reingucken dürfen. Aber so mal unter der Usefulness-Brille geschaut, was erlaubt so die beste Prognose nach vorne. Da kann man, glaube ich, schon bei manchen Unternehmen feststellen, dass die Aktivierungsquote relativ niedrig ist. Dass man dann immer gerade so bei zyklischen Investitionspartnern dann sehr niedrige Ergebnisse sieht, wenn viel ausgegeben wird und dann hinten raus dann doch wieder sehr stattliche Margen, wenn dann realisiert wird, dass immer so matching-konform ist und das also die beste Darstellung ist, das kann man glaube ich schon die Fragezeichen dahinter machen. Glaube aber auch so, oder zumindest aus der Erfahrung heraus, die Kriterien für den Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte, die sind halt schon auswirkungsbedürftig. Die lassen halt auch schon ein bisschen Spielraum zu. Und insbesondere was dann so den Future Economic Benefit angeht und wie wahrscheinlich ist es, dass man den realisiert, aber das ist ein Spielraum. Ich kann mir gut vorstellen, dass man ES38 ist auch kein Standard der jüngeren Gangart, sondern das ist ja durchaus auch schon 10 Jahre gekommen. Bei den NFTs, also den Non-Fungible Tokens, ich bin da ganz tief drin, ist man ja auch schon relativ schnell an die Probleme gestoßen. Das ist jetzt ein Asset, wenn man das selber schafft, kann man das ansetzen, was macht man damit, gibt es einen Markt und so weiter und so fort. Geht ja im Prinzip weiter bis hin zu den Emissionszertifikaten, die ja auch als immaterielle Vermögenswerte anfangbar sind. Also irgendwo wird der Standard da schon so ein bisschen outdated und nicht mehr auf die heutigen Challenges reagierend.
Ja, ich glaube nur mal, das hatten wir, glaube ich, hier in der Runde auch diskutiert. Also man diskutiert es ja, also ich glaube immer wieder, ja, dass man sagt, man wird zu wenig. Dann diskutiert man, schaut sich das an und dann kommt man wieder zu dem Schluss, ja, was Besseres als den ES 38 fällt einem eigentlich gar nicht ein. Also man dreht immer in die Runde und sagt überhaupt, aber dann hört man mich wieder da an.
Ja. Also ich finde die Diskussion, das merkt man jetzt auch hier, man dreht sich tatsächlich auch jetzt hier gleich genau in die Kreise, in der man schon länger dreht. Man hat dieses dringende Bedürfnis, ich gehe weg vom materiellen Vermögen zu immateriellen Vermögen, da muss doch was in der Bilanz auftauchen. Also dann kriegt man das Feedback, dass das User anscheinend ja gar nicht so arg vermissen, sondern über andere Informationen haben wollen vielleicht dazu. Was ist deine Investitionsleistung? Was sind deine Investitionszyklen? Wie hast du die Technologie dahinter? Ja. Oder was ist das eigentlich, was du schaffst? Und weil die PPA-Bereinigung ist ja auch was gemeldet. In den PPA-Bereinigung hast du keine Marge mehr, weil du ja die ganze Marge bei welchem verfrühstückt hast. Ja, der erste Ansatz, zumindest für das erworbene Vermögen. Wenn du richtig bewertet hast, theoretisch müsste dann eigentlich auf dauerhaft auf Null aufgehen. Aber das ist das Problem. Die Frage ist ja, dann kommt man wieder zu der Frage, ist hier 38 nicht, muss man denn sozusagen stellen, wo jemand einfach sich weltlich weitergedreht hat, ne? Wieder der CD-ROM mit dem Software, ja, und so weiter, die als Beispiel genannt wird. Und ist das nicht der beste Weg nach vorne als eins, habe ich auch immer wieder gesagt, das ist, wenn man anfängt zu viel zu aktivieren, hat man ja das Problem, wenn man kein bewusstes Internetmodell hat. Das dann halt bis zum St. Nimmerleinstag aktiviert wird, bis halt die Indoor-Links da sind, sehr im Zweifel. Ja, das hat Deutschland auch aus ganz alter Zeit. Bei den Eisenbahngesellschaften wird ja die Strecken jetzt aktiviert. Da sind daraus Dividenden aus. Finanziert natürlich, weil die Cash-Ausschüttung ist ja nicht intangible. Und Deswegen, ich glaube, das, da kommt man an diese Grenze wieder. Das ist das Problem. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ich glaube, wenn wir jetzt 38 ein bisschen aufbohren würde, und vielleicht auch noch mal so, es gab ja auch mal so Überlegungen von FIFA-Pestern und das Intelligence Paket, dass man sagt, was investieren wir eigentlich, ohne dass das jetzt aktivieren wird? Man, wo fließt unser Geld rein? Und dann hätte man schon mal ein bisschen mit Informationen, wenn ja teilweise noch nicht genau mit Patienten fragen will. Was euer R&D?
Und ja, aber dann bin ich eher im Lagebericht.
Ja,
so man, also da bin ich jetzt nicht in den Notes, ja, irgendwo, also in der,
wir sind ja natürlich auch in CS20 gesehen. Ich hätte ja gesehen, wo sind die? Ich bin auch geprüft. Das ist das, was die anderen sagen, also was die anderen ja mal sagen, im Zweifel, wenn dann irgendwelche Informationen gegeben werden, nicht geprüft sind, haben sie immer gleich einen quasi einen geilen Discount. Das ist ja bei uns.
Vorschläge waren noch immer so in die Richtung, muss man sagen, so auf die nicht aktivierten Aufwendungen aufteilen darauf, in was ist Maintenance und was wird in,
genau, was
Future Economic Benefits hochkumuliert, wenn man die Folgestufe ist, macht so eine Schattenaktivierung. Das heißt, alles, was für die Zukunft mal wertstiftend sein soll, das kumuliere ich auf. Und wenn ich aber die Zukunft wieder nicht erträge, ziehe ich da wieder ab. Und das ist meine
Erfahrung. Ja, plötzlich ist jeder Aufwand eine Investition. Ja.
Du kannst ja jetzt so eine AfD-Überleitung.
Ja. Ja. Ja, ja. Das passt dann auch ganz gut zu der, mit dem Cashflow Statements Project, dass ich ja in die Veränderungen in den einzelnen Posten ein bisschen besser erklären
soll. Ich kann doch nochmal das Vorlesen zwischen welchen Werken.
Was ich jetzt so wahnsinnig schwierig finde, das zeigt jetzt auch so ein bisschen der Umfang der Präsentation wieder. Es ist ja nur eine Presse, wer merkt nicht die, also du kannst jetzt parallel auch so 15 lang, sag mal, 25 daneben liegen, um das nochmal auszuarbeiten. Aber ich finde es halt immer schon schwierig, wenn quasi jetzt hier so ein illustrer Prozess und Entscheidungsbaum Flow notwendig ist, um überhaupt zu verstehen, was da läuft. Plus, wenn ich jetzt nochmal die ketzerische Frage stelle, und das ist ja jetzt sozusagen das Aktuelle mit diesen, sag mal, 6 Themen jetzt da, als Project Direction an Azad gefragt werden, versus, wenn ich zwei Folien weiter scrolle, das hier, diese Übersicht, die alte Übersicht von Mai 25 war. Und da, jetzt könnte man gleich wieder fragen, was ist denn jetzt der Unterschied? Also da sind ein paar andere Pfeile und so, das habe ich schon verstanden. Aber im Kern ist es jetzt visuell nicht so intuitiv eigentlich. Also mir zumindest. Jetzt hier jetzt erstmal kurz genau drüber nachdenken, was mir der Leser jetzt sagen möchte, wie die Sachen miteinander greifen sollen. Weil die, ich sag mal so, die Themenlabels sind ja grundsätzlich die gleichen. Aber die sollen jetzt auch mal ein bisschen anders ineinander greifen. Und das, während es das, ich weiß, also, offenbar sind hier ein paar, also ich habe schon mal dann auch, also die Idee ist offensichtlich, dass die ein paar eher Kontinuität passiert, weil sie aufeinander aufbauen, versus vorher drei Sachen parallel waren. Das mag irgendwie sein, aber es ist halt schon immer grenzwertig. Also wenn schon in diesem Blockmodell diese Komplexität notwendig ist, dann bin ich gar nicht so simpel drauf. Ja, und wie gesagt, ich finde ansonsten, das ist halt immer blöd, das ist blöd. Das ist halt absolut so ganz nett als Präsentation. Also wenn der Staff eine halbe Stunde und 20 noch was erzählt hat, dann ist wahrscheinlich schon deutlich besser, aber ich finde es halt immer schwierig, jetzt also in der Vorbereitung nur aus dem Slowdick rauszuhauen. Das nutzt es leistet natürlich schon wieder nach dem Saal.
Vielleicht doch die richtige Frage zu stellen, wie Marco eben sagte, was ist der Anlass dafür, dass auf die Agenda zu entspannen? Es keinen Hinweis aus den Adressaten gibt, die sagen, wir brauchen mehr und bessere Informationen für sein. Und keine Ersteller geben, die sagen, wir kommen damit unserer Informationsvermittlung nicht mehr klar.
Das war ja noch in der Agenda-Kommunikation, da kommt das Projekt ja. Das ist so ein bisschen, das war das andere, ich mache, wo dann immer wieder gesagt hat, wo sind Eckwitschwinkel oder sowas. Das war immer in der ISP, sagt ja, wieder seine Agenda-Kommunikation, liebe Leute, ihr habt gesagt, das ist ein High-Priority-Projekt für euch. Fangen wir mal an. So ist es ja auch, weil wenn es die Nächste-Agenda-Konvention 21, da haben wir gesagt, wo Intention ist wahrscheinlich auch hier im Hintergrund Kryptos, das müsste man mal ganz grundlegend angehen. Wahrscheinlich war es auch in der Agenda-Konvention 2015 drin gestanden, weil das ist Intention, wie du ja schon gesagt hast, das ist ja ein Dauerbrenner. Und jetzt arbeiten die das ab, was ich tatsächlich gut finde, ist ja gut, wenn sie es machen und dann irgendwann sagen, wir merken hier, wir haben alle gefragt, wir haben alle gesprochen. Und jetzt sagen die, eigentlich lohnt sich das in wieder nur selber. Und wir sagen, weiß ja manche Stellen auch Geld hätte, das aber einen ganz neuen Transaktionsflug gibt. Und dann, das können wir fixen, das machen wir auch. Und das andere lassen wir liegen. Ne? Die große Sorge ist, man macht doch wieder ein größeres Projekt draus und man treibt das immer weiter und immer kommt der Punkt. Man doch merkt, das funktioniert nicht, weil der Verstand so groß wird. Und dann macht man nach 10 Jahren eine Schritt, erstmal das Projekt anschieben, dann hat man irgendwie 3, 4 FDI drauf verballert. Mal jetzt am Platz zu sagen.
Und das ist genau in den gleichen Punkt kommen, ja, weil du beim Ansatz, glaube ich, dass man auflösen müssen können. Ja, du hast ja auch immer noch das Thema, dass du quasi Intangibles aus der Business Combination das betrachtet. Also das, was da diskutiert wird, das wirst du ja auch nicht auflösen. Also du wirklich dann konsistent zwischen einzelnen irgendwie Erworbenen und Selbstgeschaffenen, aber du, wenn du die EFS 3 auch nicht anpackst, dann hast du immer noch eine Inkonsistenz zu dem, was du da hast. Ja. Und dann kommst du zu den Disclosures und da hast du ja eigentlich eine ähnliche Diskussion, wie du jetzt für Synergien hast. Dann sagst du ja, wie viel würde ich eigentlich auch rauslegen müssen, ja, im Sinne von auch Wettbewerbsfähigkeit etc. Und dann wirst du dann an den gleichen Punkt kommen, dass dann zu viel Gegenwind kommt. Dass man sagt, dann kommt eigentlich kein grünen Zweig, dann sollte man lieber jetzt sagen, stopp.
Oder zumindest so eng machen, sagen, Anwendung der Frage, Krypto.
Genau.
Anwendung der Frage.
Genau. Das ist das Update.
Und ich glaube auch, mein Problem wird ja sein, wenn ich jetzt Aktivierung weiter dran bin, das ist ein Kernproblem, weil wieder das Thema, das geht im Regelfall, dürfte es immer nicht nach einzelner Intangible ist, der irgendwie Trading ist. Dann wird das nicht mehr ziemlich aufgehen und dann stürzt sich halt wieder.
Genau,
es wird halt wieder ab und irgendwann wieder da, dann geht bei anderen plötzlich so eine große Abschreibung, wenn man ganz am Ende des Prozesses sagen muss.
Das ist ja immer. Das ist ja mit dem Incoming,
oder? Genau, also das ist eben, du kannst diese ganzen Fragen gar nicht beantworten, man natürlich sagen, mehr Intangibles, die Idee vielleicht, ja. Es gibt ja auch Unternehmen, das darf man nicht vergessen, die natürlich schon der Stelle sagen, ich würde gerne mehr aktivieren. Schon, kommt ein bisschen auch auf die Branche, die wir schreiben. Dann müsste vielleicht den Permanent-Test auch ein bisschen bewusst sein, gerade bei den Forschungs-, also, sag mal, die traditionellen Forschungsstarten, dann vielleicht auch bei Scale, als es natürlich die Frage groß ist, da viel aktiviert wird, wenn man auch relativ schnell das nicht liegt, wenn man auch aktiviert hat, nicht mehr durchzugehen.
Ja, vielleicht auch das Thema angehen, wie man bei den Selbstverständnissen mit dem Nachweis der Benefits, wenn es mich also wenn der schlanke Beweis auf die CDUs ist, und dann verließen sie ihn. Ja, was muss ich eigentlich machen? Und das ist ja in der Praxis eigentlich die größere Herausforderung. Weil wenn ich sage, es werden keine unabhängigen Cash-Inflows generiert, wie soll ich dann unabhängig auf Cash-Inflows prüfen, ja, und auf Benefits prüfen?
Genau, dann kommst du eigentlich in die Aktivierung.
Ja, oder ich komme immer die Aktivierung, solange die CGU hat positiv.
Genau. Also wenn ich sage, die CGU ist mein Ankerpunkt, dann aktiviere ich erstmal. Gleichzeitig schützt mich dieser Ansatz auch davor, wenn es schief läuft, es erstmal abzuschreiben, wenn man das Ziel, das nicht zurück, bis die ganze CGU hin, quasi nachliegt. Ja. Das ist also sozusagen Double Shielding quasi.
Das ist ja heute noch Auslegungsfrage, was machst du denn zwischendurch mal, der Economic Benefit eben doch nicht mehr da ist. Aktivierst du weiter oder hörst du dann auf? Das ist ein Ziel. Aber es darf dann halt auch nicht, also wenn wir von diesen Targeted Improvements oder Limited Projekten sprechen, so bei der Equity-Methode, und dann kommt auf einmal so ein riesen Power, wie wir stellen mal die Zwischenergebnisse in die Erhöhung ein. Sollte man dann halt sich auch schon mal in den eigens gesetzten Grenzen dann auch aufhalten.
Man muss in der Erfassungsphase pflanzen, die haben jetzt noch keine reinen Folgenstücke eingeschlagen.
Nee, also es geht ja jetzt im Prinzip. Das war weiter vorher noch. Da ging es ja ein bisschen darum,
um sozusagen, also da waren ja jetzt diese Rücken, wo der zweite Block dann anfängt mit den, wie gesagt, halt die Applications of Product Direction, genau. Wo jetzt sind hier ja, das ist ja, das hier sind ja jetzt, und das jetzt der Fahrplan. Ne? Darauf gehen ja jetzt im Prinzip die Fragen ein, sozusagen, was wir von diesen, Stoßrichtungen maximal halt, weil dann jetzt dahinter nochmal ein bisschen was aber erst Default Investment, Regulatory Requirements in Human Art Disclosure, Comparability and Information, broader range of potential items. Also ich will das ein bisschen nicht, weil ich vermute, dass wir das Thema so nicht durchkriegen. Also irgendwo kommt ja dann immer, wenn man dann noch wieder sozusagen selbst erstellt und Requirements zusammenfasst, dann kommt ja immer wieder zu sehen und so weiter. Also das Ding kommt ja immer wieder aus der Kiste hoch. Dann werden wir ja aus Europa, da kommt natürlich jetzt in unsere Richtung, wo man noch zu sehen, dass ja ihr führt auch jetzt gerade noch so eine neue Disclosure, wie kann man so sogenannten Nintendo Resources ein. Outside der Jans kommt jetzt ja auch nochmal mit dem Thema auf die Ecke. Ne? Dann auch vor der Stunde gerade über KI gesprochen. Also es ist immer wieder gute Träger geben, aber ich sehe das im Moment, man kann es ja auch gesagt, ich sehe das auch. Es ist schwierig. Wo genau man dann jetzt 38 kann anlegen soll und wem dann Herzen werden. Weil, also was ich grundsätzlich einfach wahnsinnig schwierig finde, ist, und das merke ich halt gerade bei diesen Nintendo Resources, wenn man da weiter abnimmt in der Diskussion, dass dann irgendwann kommst du in einen Bereich, dann bist du ja auch mit Leuten, die vom Konzept her diese Personalisierungsideen aus dem Haus haben. Also dann ist so das große Ganze und irgendwie in Summe und das IP und dies und das und in Summe hat es ja wert, dann wollen wir mal in der Diskussion. Aber wenn ich sozusagen mal wirklich Hardware-Accounting bei einer Personalisierungsidee bleibe und mir überlege, was von den Performance-Reportungen so, dann muss ich ja, glaube ich, schon manchmal relativ klar entscheiden.
Wie gesagt, ich finde es immer auch eine Investition.
Da ist schon gut. So, und da komme ich dann zu einer globalgalaktischen Aussage, die ich nicht mehr weiß. Und dann muss ich eben sagen, ja, hier denn wo. Und, naja.
Ich glaube, solange die Leute jetzt schon klar sind, dass sie merken, da gibt es keine, also hier gibt es keine Art. In bestimmten Ecken vielleicht an anderen schon Kleinigkeiten, oder wie bei den, das sind ja wahrscheinlich die Kryptos, dann ist das, glaube ich, auch irgendwann nicht vorgehen. Ich habe bloß immer auch das Gefühl, dass man dann doch was Größeres andeutet und dann zu schwer sich zurückzuziehen. Und dann passiert das jetzt ganz am Ende, wenn man wirklich sagen muss, jetzt kommen wir zur Abstimmung, wie bei den Synergien. Es ist ja nicht so, dass ich das erste Mal gehört habe, dass das diese Synergie-Disclosure ein Thema sein könnte. Da habe ich jetzt auch gesehen, bei der Abstimmung haben wir auf dagegen gestimmt, aber ist ein bisschen vom Loch abgefallen, weil das war ja das Hauptargument.
So, also Hände auf Begeisterung, das ist gut. Ja. Ja. Mal schauen, wie der Sach das vorstellt. Ja, das ist cool. Wie lange das dauern soll.
Ich wollte gerade sagen, ist das ja die Zeit ist
noch nicht hier. Oder ob die einfach direkt ja auf Folie 31 einsteigen. Jetzt auch mal für mich aus, wie das Folie 32 nochmal ein Reminder zu den Fragen, dass ich es von vorne schon vergessen habe. So.
Platz auf der Folie.
Was war eigentlich die Frage?
Wahrscheinlich kommt jetzt zwischendurch auch noch von
So. Ja, okay, wollen wir mal weitergehen, aber vielleicht ein paar Themen, ein, zwei Themen. Marco, also. So, Cashflow, das ist schon Top 3, aber wir jetzt auch nicht kritisch entscheiden, aber Top 4 dann schon eher. Statement of Cashflows. Also morgen kam ja schon die Frage, wo das Projekt abgeblieben ist, hier ist es. Und dann ist Robert.
Genau. In der folgenden Sitzung des ASAF im Juli geht es jetzt um die Kapitalbezeichnung für Finanzinstitutionen bzw. Finanzinstitute. Damit hatte sich das GSB jetzt eigentlich lange nicht beschäftigt. Es gibt diesen Standpunkt vom Mai 25, als man beschlossen hat, zunächst erstmal die ganzen allgemeinen Anpassungen der Kapitalbezeichnung für Nichtfinanzunternehmen zu besprechen und dann zu überlegen, was heißt das eigentlich für die Finanzinstitution. Jetzt ist man an diesem Standpunkt und hat, das ist in der Unterlage dann so dargestellt, sich erstmal die ganzen Änderungen angeschaut, die für Nichtfinanzunternehmen besprochen sind. Das ist jetzt genau unter dieser Randnummer 31, habe ich das aufgelistet. Wir haben zu Disaggregation, und das ist auch nochmal zweigeteilt, das spielt auch nochmal Rolle gleich. Also Non-Cash Transactions, wir haben die ganzen Defined Performance Measures, die konsistente Anwendung der Klassifizierungsanforderungen und der Definition von Zahlungsmittel-Äquivalenten. Es gibt auch keinen Probertext, also es sind nur 44 Folien, weil ich mich erinnern kann, dass es das geht. Ich hatte da so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, weil es ist von der Logik, gehen die dann erstmal durch. Also der erste Fragenkomplex beschäftigt sich damit, ob die Vorschläge des DSB-Mitarbeiterstaats, wie mit diesen Änderungen von diesen für Nichtfinanzunternehmen auf Finanzinstitute übertragbar sind. So, was da für Anpassungen im Zweifel erfolgen müssten, damit die dann anwendbar sind. Dann springe ich mal weiter, dann ist das nächste, der nächste Komplex, was gibt es denn eigentlich für Ausnahmeregelungen oder eventuell angepasste Bedarfsanforderungen oder Angabevorschriften für Finanzunternehmen, wo es eigentlich darum geht, wie können wir Erleichterungen schaffen. Weil das ist immer noch die Financial Instrument Working Group, das ESB, hat sich im Mai im Jahr getroffen. Und die haben halt in der Unterlage auf alte Unterlagen verwiesen, auf die Forschungsphase des Mitarbeiterstabs, wo eigentlich rauskam, also die Kapitalberechnung für Finanzunternehmen wird nicht als sinnvoll erachtet. Stiftet wenig Mehrwert. Ich habe ja auch, glaube ich, eine Textpassage aus unserer Stellungnahme zum Wettbewerbsdiskussionspapier hier wiedergegeben. Und das liest sich quasi eins zu eins so. Diese Einstellung, die auch wir die getroffen haben, dass wenn es Änderungen gibt, dann aber bitte nur die, wo Investoren wirklich nachfragen, dass sie diese Informationen brauchen. Nicht wir erinnern jetzt einfach nochmal, weil jetzt gerade mal mehr Änderungen angebracht sind. Beziehungsweise ich frage, können wir denn Ausnahmeregelungen schaffen, dass entweder die Kapitalbeschränkung gar nicht erstellt wird, gibt es auch noch Vorschläge. Das ist erstmal der Aufbau des Papiers. Es ist, wie gesagt, die erste Diskussion. Es sind erstmal vorläufige Einschätzungen. Es sollen Outreach-Aktivitäten geben. Die kommen dann erst in Q3. Gibt es auch noch eine Frage zu, und uns zum Ende miteinander Standpunkte arbeiten. Das Problem ist, vielleicht kannst du mal hin auf die Folie 13 gehen, in den Unterlagen. Wir sind jetzt erstmal bei der Einschätzung der Änderungen, die das DSW beschlossen hat für Nichtfinanzunternehmen, die bei übertragbar sind auf Finanzunternehmen. Und da nimmt der Mitarbeiterstab eine Unterteilung vor in Gruppe A und B. Wenn man sich das durchliest, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, was da wirklich der Unterschied sein soll, weil also in Gruppe A ist, also es wird kein wesentlicher Nutzen für Finanzinstitutionen erwartet und für Abschlüsse und die Veränderungen würden signifikant die Kosten der Ersteller not expected, also würden nicht wesentlich die Kosten der Ersteller treiben. Und dann kommt die Schlussfolgerung, also weil der Effekt für Finanzinstitutionen nur begrenzt ist, wäre eine Anpassung unwahrscheinlich sehr einen Nutzen stiften würde, der die Kosten überwiegt. So, und dann kommen halt die Beispiele auf den folgenden Folien für Disaggregation und so weiter. Das, was oben aufgezählt war, für 5 der insgesamt 7 Punkte, die dort aufgezählt sind. Und so wie ich das verstehe, werden zwar Nutzen und Kosten gegeneinander abgewegt, also ist es erstmal anwendbar, diese Änderungen für Finanzinstitute und was für Kosten und Nutzen werden damit verbunden. So wie ich das aber hier sehe, ist das halt alles blau unterlegt, heißt es, wenn wir aber erwarten, oder der Mitarbeiterstaat es unverständlich ist, wenn wir Nutzen die Kosten überwiegt, würde es ja wenig Sinn machen, das jetzt auf Finanzinstitute anzuwenden. Und dann gibt es für 2 dieser Änderungen, das ist die Gruppe B, da ist dann die Einschätzung, also die Änderungen könnten die Komplexität erhöhen und Kosten, also erhöhte Kosten für Finanzinstitutionen bedeuten. Und diese Änderungen könnten darin resultieren, dass es eine mangelnde Faithful Representation gibt. Und da ist dann das Fazit, also da müssen wir genauer analysieren, wie wir die anpassen, damit Finanzinstitute die anwenden. Und wenn man sich dann diese Folien anguckt, und da geht es dann das sind die Folien, vielleicht kannst du mal weiter durchscrollen, bis diese rot unterlegten Tabellen kommen. Das müsste ab Folie 17 sein. Genau, das ist blau, jetzt kommt es blau, rot. Das sind die Fälle. Das ist Disaggregation, das Global of Changes in Liabilities from Financing Activities. Da wird deswegen gesagt, inwieweit können Finanzinstitutionen das anwenden oder wenden das an. Das ist der linke Kasten. Und rechts sollen eigentlich Costs and Benefits of Potential Changes for Financial Institutions dargestellt werden. Wenn man sich das durchliest, sehe ich da aber keinen Nutzen. Ich sehe eigentlich nur Kosten. Aber da kommt dann das Ergebnis, also hier brauchen wir weitere Analysen, um zu gucken, wie wir das für Finanzinstitutionen umsetzen. Das, also so verstehe ich das früher. Und das hat sich für mich überhaupt nicht erschlossen. Und das ist dasselbe für den nächsten Punkt. Da geht es dann um Non-Question-Sanction Changes in Working Capital. Wo das auch das Fazit ist. So, und
die Lösung, also was für ein Action wir ja dann sagen, das müsst ihr nicht machen.
Genau, das ist meine Frage. Ist wirklich denn die
Alternative? Weil Finanzdienstleister ist ein bisschen sinnvoll.
Ja, aber das ist auch bei den, also bei den blauen Kästen auch die Frage. Also, oder soll das heißen, also wir nehmen nicht die Änderung und es bleibt bei dem Stand und die machen das, was sie bisher machen und dann haben wir einen Unterschied. Also mir ist nicht ganz klar, was diese Analyse hier eigentlich bringen soll. Also als Diskussionsgrundlage, was machen wir? Vielleicht. Und dann können wir einfach mal weiterspringen. Wir sind ja schon fortgeschritten. Die interessantere Diskussion, finde ich, also auch von dem, zu welchem Fazit wir gekommen sind, ist eigentlich, was gibt es denn vielleicht für Möglichkeiten für Erleichterungen für Finanzunternehmen? Weil es wird zum Beispiel vorgeschlagen oder zur Diskussion gestellt, sollte man die Kapitalverzeichnung beispielsweise für Finanzinstitutionen abschaffen, komplett. Sollte man nur das Global Requirements, also die Angabeanforderungen beibehalten, aber keine Kapitalausrechnung ausstellen. Und ein weiterer Vorschlag war, dass man sagt, man hat nur noch als Ausnahme ein Cashflow aus Financing Activities, die haben Sammelsurium. Da wird aufgezählt, was wären Vorteile davon, was wären Risiken davon. Und da wird die Frage gestellt, was könnte man tun, um diese Risiken beispielsweise zu machen. Also das wäre die extreme Variante mit den komplett darauf zu verzichten. Da gibt es noch weitere Erleichterungen. Vielleicht können wir dann mal hinspringen zu den Folien, weil das einfacher ist. Ich glaube, wir sind noch ab 22.
Vielleicht kurz dazu. Also ich glaube aus Bankensicht und ich glaube, da kann ich generell für die Banken sprechen, gibt es da nur eine Meinung abschaffen. Die Kapitalflussrechnung spielt keine Rolle bei Banken. Ich kenne keine Bank, also wir haben uns ja häufiger im Bankenverband dazu ausgetauscht, die jemals eine Anfrage zu einer Kapitalflussrechnung erhalten hat, weil sie einfach für Banken irrelevant ist. Jetzt hier was zu ändern, sind sicherlich alle dagegen, weil kein Nutzen da ist und dann nur Kosten für die Umsetzung sind. Natürlich gibt es jetzt seit 25 Jahren irgendwelche Excels, um die Kapitalflussrechnung zu erstellen, die dann niemanden interessiert. Wenn man es dann abschafft, ob es irgendwelche Alternativen geben mag, dafür. Es gibt aber ja Angaben im IFRS 7 durchaus in dem Bereich, die nutzbarer sind. Cashflow-Angaben, Verbindlichkeiten und dergleichen. Von daher ja nochmal das Votum abschaffen, ganz klar.
Und kurz zu den gleichen Changes, also ich verstehe schon, Ludwig, was ja auch schon in Gruppen ist, aber was du sagst, so jetzt, die Konklusion ist doch die gleiche. Also wenn ich jetzt von Veränderungs- und Plasmorie, dann sage ich, ja. Ich mache keine Veränderung, weil, also ich habe eine Begründung, warum ich nichts ändere, weil der Nutzen ist überschaubar, also der Effekt ist überschaubar, dann brauche ich auch nichts ändern. Oder in dem roten Block ist das so, die Änderungen sind sogar negativ.
Ja.
Und dann brauche ich erst recht nichts ändern. Also die Gruppierung führt doch jetzt beide zu der Konklusion, nichts zu ändern.
Ja, das ist ja das, was...
Das soll die Konsequenz.
Genau. Und bitte dann auch nichts ändern und auch nicht irgendwie in Finanzierung unterteilen. Man sieht es ja auch, wenn es eine andere Gliederung ist, im IFRS 18 bei Banken ist alles Finanzierung. Was soll das sonst sein? Und auch da macht die Unterteilung keinen Sinn. Eine
Kapitalflussrechnung macht dann noch weniger Sinn. Okay, den wollen wir ja eigentlich überspringen. Weil die Improvements habt ihr ja so dargestellt, also entweder sind es keine Improvements oder es wird sogar schlechter oder so los der Change.
Genau. Also, wie gesagt, es ist ja nicht in Prosa weiter eingebettet. Ich könnte mir vorstellen, dass das Argument ist, warum man sich eigentlich mehr dann um Ausnahmen, also darüber diskutieren müsste. Weil, also diese Änderungen, die hier ja schon besprochen sind, die sollen ja, also zumindest zur Diskussion gestellt werden, für Nichtfinanzunternehmen. Und wenn man die jetzt anbringt oder sagt, das macht aber für beispielsweise Bankenversicherungen keinen Sinn, dann hätte man ja dasselbe Problem, dass man irgendein Scoping haben müsste, wie kriegen wir eine Ausnahme hin, die das dann nicht anwenden. Und dann kann man aber gleich sagen, will ich aber bei der Ausnahme zu sagen, also dann wird ein Bewegungsrechnung nicht erstellt, ja. Oder es gibt nur spezielle Angaben. Also so hätte ich das jetzt verstanden, weil sonst ergibt das für mich keinen Sinn.
Ja. Das hatten wir nämlich auch in der Arbeitsgruppe, als wir das F-Papier diskutiert haben, haben wir in der Arbeitsgruppe-Sicherung gesagt, unser Argument wäre, lass es so, wie es ist, genau. Weil eine Ausnahme nur für die Versicherer wird es nicht geben, weil es keine industriespezifischen Standards gibt. Aber ich hätte jetzt gesagt, wenn das hier Ausnahmen für Finanzinstitute, dann ganz weg.
Gerne, jetzt
auch. Ja, da bräuchte ich eine Definition, was ist ein
Genau. Das wird hier schnell auch.
Aber die habe ich ja mir fürs 18 im Prinzip auch.
Das habe ich es mittlerweile drin und dann habe ich natürlich.
Ich wollte jetzt gerade fragen, also ich meine, das wirst du nie zu Sorten rein, dann, also vielleicht ist jetzt nicht Finanzunternehmen insgesamt nochmal, also ich würde schon sagen, man geht jetzt dann davon aus, dass diese Vorschläge, ja, die da kommen, für die Nicht-Finanzunternehmen kommen, und da hätte ich ja schon nochmal die Anmerkung, da wäre es vielleicht auch ganz gut, mal die User zu fragen und eine Cost-Benefit-Analyse zu machen, weil das wird jetzt hier quasi als gegeben genommen, dass das nur die Vorschläge sind. Also ganz ehrlich, die Erfahrung aus IFRS 18, ja, die lehrt eigentlich, ja, lasst die Finger von dem nächsten Statement, weil da wird viel in die Hand genommen, wenn man es grundsätzlich angehen will. Hintenbei kommt irgendwas raus, das zumindest nach meinem Empfinden jetzt wieder alle Accountants beschäftigt, aber ansonsten irgendwie keinen richtigen Nutzen generiert. Und das würde ich dann schon nochmal da auch artikulieren, also für Nicht-Finanzunternehmen. Man kann bestimmt einige Dinge dann adressieren, ja, die nicht gut funktionieren, aber nicht nochmal so ein großes Ding wie ein IFRS 18 für das Cashflow-Statement. Also ja. Das
Und dieses große Ding, das kommt ja immer wieder mantramäßig alle paar Jahre, auf gar keinen Fall die direkte Methode. Das wäre dann die größte Verschlimmbesserung, die man haben kann.
Ja,
ich sag's nur schon mal vorläufig, weil das kommt ja alle paar Jahre mal wieder,
diese glorreiche Idee. Ja, die steht nicht zur Diskussion, aber dann kommt so wie beim gesamten Umsatzkostenverfahren in der PML, ja, wenn du dann die indirekte machst, ja, dann kriegt noch die 50 Zusatzinformationen, weil das geht ja verloren. Ja, also es haben ja alles, diese ganzen Mechanismen einmal durch diesen IFRS 18 durchgemacht und also das wirklich höchste Bedenken. Was da kommt.
Also die Vorschläge, vielleicht können wir einmal auf die Folie, wenn Sie mal gucken, wo das Scoping angesprochen wird, und das müsste 25 sein. Ja, das sind halt Vorschläge von Mitarbeiterschaften, wie jetzt der Scoping definiert werden könnte, um eben diese Ausnahmen für Banken und Versicherungen beispielsweise ausgestaltet werden können. Also aktivitätsbasiert in Anlehnung an Main Business Activity aus IFRS 18. Oder Threshold-Based, da wird auch Versicherungen auf den IFRS eher mit Significant of Liabilities von Insurance Contracts, dass man das machen könnte, oder einen kombinierten Ansatz, durch anderen, der als Gründen angesprochen wird, in diesem dritten Teil. Also da werden sich zumindest Gedanken gemacht, also was wir ausgeschlossen hatten, dass es das nicht gibt, wird zumindest zur Diskussion gestellt. Weil wenn man dann zu dem Ergebnis kommt und man kennt da außen, dann muss man sich natürlich genau darüber Gedanken machen. Und ich nehme an, dass der Großteil der Diskussion sich darum drehen soll, also um diese Folie hier hinten.
Ja.
Und also wenn es da Anmerkungen gibt, dann wird das, glaube ich, am hilfreichsten für die Arbeitssitzung, wie ich das jetzt einschätze. Und wenn es denn, das wurde, glaube ich, auch gerade angesprochen bei weiteren Outreach Activities, welche Stakeholder man beispielsweise oder bestimmte Branchengruppen man noch ansprechen sollte, im Mitarbeiterstab, wo Feedback noch wichtig wäre. Das ist so die wesentlichen Sachen. Also wenn es da in der Runde noch gute Meldungen gibt.
Also, verstehe ich das so richtig, dass dann du auf der Sitzung nach vorne schiebst, dass es möglicherweise die Kapitalflussrechnung für Finanz- und für Banken und Versicherungen nicht mehr geben soll?
Ja, das haben wir ja schon gemacht. Das wäre ja auch gar nicht so ganz neu, die Sinnfrage zu stellen.
Okay,
Das ist alles gut, aber dann müssten wir uns ja auch Gedanken machen, das auch in der 21er zu schaffen.
Naja, dann sind wir eher bei dem Blumen-Kontin-Rückbau-Thema einen Schritt davor, dann müssen wir das ja im Gesetz auch. Also wir haben ja schon, wenn ich jetzt, ich sag mal so, wenn ich jetzt mal normale, also als ob das jetzt die Frage nämlich im Konzernabschluss sind wir ja eher, ich sag mal, relativ optional unterwegs, ja. Aber ich glaube, dann würdest du wahrscheinlich eher schon einen Schritt davor haben und sagen, okay.
Nee, du bist ja auch mit 297 natürlich
dran, ja. Klar. So, ne, also. Und ich will jetzt von Bankenversicherung, da haben wir nochmal eine Schleife, wenn es so jemand auch mitgehen könnte an der Stelle, natürlich. Das wäre schon richtig.
Aber das, auch das spricht ja, ich meine, sprechen ja nichts dagegen. Wir schieben ja auch den Bürokratieabbau wegen Monstranz vor uns her. Warum denn nicht?
Ich glaube, mit der Slope auch mal nicht ganz verkehrt, weil wir natürlich, sobald wir jetzt in den Konglomeraten kommen, bei verschiedenen Industrien ich tatsächlich das Problem habe, wem ich das erlaube und wo dann die Grenze ist, zu sagen, nee, du machst jetzt trotzdem wegkommen. Also selbst wenn wir jetzt, der stellt sich ja, dieses Scoring-Fall stellt sich ja für alle den Varianten. Also wenn wir jetzt von der Konventabschaffung gehen, plus die Certifications, die jetzt hier alles so im Auge stehen, das halte ich auch nicht für so trivial. Das haben wir jetzt schon. Das ist übrigens auch noch, um auch da wieder auf DRS zurückzukommen. Auch die Frage können wir, packen wir uns dafür auch die eigene Nase fast ein Stück weit und sagen, wir machen quasi Angebote mit Templates für Strukturen, für Versicherungen und Banken. Auch wohl wissen, dass es auch da eine konglomerate Situation gibt. Bank, Versicherung und Realwirtschaft in beliebiger Kombination. Und wir geben ja auch an der Stelle keine Antwort, was ich dann mache. Also das ist schon, insofern sind wir schon auch an sich schon auch, insofern schon auch interessant, auch für uns. Ja, man da was draus mitnehmen kann, aber ich habe auch keine. Was sagt denn die Akademiker? Gibt es da nicht ganz tolle, tolle Dissertation für den Thema?
Ich bin zwar nicht Akademiker, aber im Kern haben wir das jetzt schon. IFRS 18 auf der einen Seite, aber auch Kapitalflussrechnung und Ausweis unterscheiden sich jetzt schon bei Banken und bei Versicherungen, bei Industrieunternehmen. Von daher ist das Thema doch eigentlich dort schon gelöst. Also natürlich, wir als Bank haben Zinsaufwand im und Zinsertrag im Operativen und nicht in Finanzierung und Investitionen. Das ist heutzutage schon.
Ja, und wenn jetzt die Kombination des Realwirtschafts und Bank zum Beispiel, dann würdest du.
Die Frage musst du heute schon lösen.
Ja, ich habe
jetzt zwei veröffentlicht.
Da habe ich dann IFRS 18, die Specified Main Business Activity, genau. Die ja im Prinzip das adressiert, ja, wie ich mit so einem Ding dann umgehe.
Ja. Ja. Und wenn ich heutzutage 50% Industriekonzern und 50% Bank wäre, muss ich das heute schon für die Kapitalflussrechnung auch klären.
Ja, wo ich stelle ich halt einfach die Anforderungen für und sage halt, ist halt analog irgendwie, fließt da rein.
Ich guck mal ein bisschen auf die Zeit. Das ist ja wunderbar. Ich würde vielleicht vorstellen, dass wir nochmal kurz einen Blick auf die anderen Themen werfen. Teil haben wir ja schon jetzt auch abgeladen. Ist das okay für dich? Sonst, weil ich das hier so ein bisschen rasiere, aber wir müssen
nicht so. Ja, da musst du nicht so völlig vorlegen, wie ich vorgestellt habe.
Sehr gut, das ist wichtig. Genau, das hat ja jeder gelesen. Ganz genau, das ist wichtig. Genau, also wir haben noch Regulated Activities jetzt auf der Agenda im Replik auf den veröffentlichten IFRS 20. Wir haben das ja im Prinzip gestern, vielleicht heute Morgen schon angesprochen. Frau Olga, gibt es aus deiner Seite nicht noch was, was wir hier ergänzen sollten?
Naja, ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also haben wir ja heute früh schon gesprochen. Es geht darum, dass die ASAF-Mitglieder gefragt werden, welche Implementierungsmaßnahmen, Aktivitäten die selber planen und ob da seitens des ESG eine Unterstützung erforderlich gewünscht ist. Wird in der Sitzungsunterlage auch noch vorgestellt, wie die Pläne des ESG sind, kurz-, mittel- und langfristig, was die Implementierung genau da wurde bis jetzt gerade anbelangt. Also in diesem Jahr Outreach-Veranstaltungen, Webcast-Konferenzen, also diejenigen, die halt in diesem Jahr stattfinden werden, aber im Wesentlichen auch die nächsten zwei Jahre halt beobachten und gezielte Outreach-Veranstaltungen stattfinden lassen und danach kurz vor dem Erstanwendungszeitpunkt halt eben nur spontan reagieren, weil da wenn da was erfordert wird. Deswegen weiß ich nicht, ob da unsererseits haben wir ja auch noch nicht beschlossen.
Das ist ja durch, dass wir jetzt halt mal auch wir über die Arbeitsgruppe nochmal gegangen sind, plus die Diskussion, wir haben es heute Morgen schon angesprochen, dass wir da mit der Verwaltung, wie wir uns da eigentlich aufstellen.
Qualitiert.
Machen wir nicht
mehr. Nee,
das müssten sein, also das müssen wir vielleicht nochmal anbringen, auch wenn es vielleicht nichts bringt, aber das war bei den 18 Jahren der Kardinalfehler. Haben gesagt, das ist ja selbst erklärt und gut diskutiert, das braucht man nicht. Jetzt sei ich euch bin ich das Ende an, plötzlich kriege ich da kurz vor Durchschluss wahrscheinlich noch einen Haufen Frick-Entscheidungen von Lanz
gegeben. Der Nachdurchschluss. Ja, auch für die, die Kalender ja haben, ist ja
eigentlich schon durch.
Ist ja. Schon durch.
Also das sollte ja fein raus. Ne?
Naja,
hilft ja aber auch nicht, die Antwort.
Dann wird es auch noch und dann.
Ich glaube, das war immer ein gutes Ventil. Ich glaube, gerade bei den 20 wird es vorangehen. Und ich glaube, dass die Regulatorik immer sehr speziell, wenn das landesspezifisch oder jurisdiktionsspezifisch, aber die Ideen dahinter sind meistens doch verallgemeinerbar. Das wäre ein schönes Druckventil gewesen, mal so Sachen zu diskutieren, dass es das gibt. Aber wäre das Interview-Thema dann schwierig, wenn nichts bei Ihnen zusammenzufassen.
Ja. Gut, ja, dann haben wir noch Risk Mitigation. Ja, war ein gewisses Déjà-vu. Gibt es noch irgendwas aus der Asam-Unterlage?
Naja, die stellen jetzt nicht inhaltliche Fragen, sondern was habt ihr so an Outreach unternommen? Kennst du? Dann gibt es noch irgendwelche Themen, bei denen man jetzt noch mehr Education und sowas machen kann. Und meine Meinung ist, das haben alle verstanden. Entweder kann man es nicht anmelden oder. Und die, die sich mit dem Thema nicht befassen, wissen auch, warum nicht. Insofern glaube ich nicht, dass man da noch viel klarstellen kann. Also jetzt nicht im Sinne von weiteren Aktivitäten während der Kommentierung. Ja, und dann die dritte Frage ist konkret, wer macht denn alles noch ES39 Venture Accounting? Und da haben wir natürlich ein bisschen Feedback aus den Banken. Bei den Versicherungen habe ich mir mal erlaubt, zusammenzufassen, im Wesentlichen alle auf IFRS 9 übergegangen und ansonsten wissen wir es nicht. Andere Branchen meine ich. Ja.
So. Last but not least, die DJI. Ich glaube, für ein Projekt der Zukunft.
Absolut, zumindest in der nahen Zukunft.
Ne? Ja.
Genau, es sind drei Folien, Update zum aktuellen Projektstand. Du hattest ja den Fachausschuss bereits in der letzten Sitzung informiert. Heute haben wir auch nochmal drüber gesprochen. Die Hauptfolie, die also Folie 4 ist in dem Satz dann. Darüber hattest du ja in Wien und bei GFIO auch schon gesprochen. Von daher alles bekannt. Wie gesagt, was ich heute früh gesagt hatte, in der gemeinsamen Sitzung von IASB und FESPI am 5. Juni hatte die IASB zum Ausdruck gebracht, dass wir davon ausgehen oder hoffen, dass sie die IAS-36-Änderung retten können. Das ist ja dann gleichzeitig aber auch quasi das Eingeständnis des Todesurteils für genau das Paket, was du ja gerade aufgerufen hast.
Ja, glaube ich, das ist auch nichts weiter zu ergänzen. Ich habe mal schon ein bisschen reichend gesprochen.